Stell dir mal folgende extrem alltägliche Situation vor. Du stehst an der Supermarktkasse.
Der Klassiker.
Genau. Der Typ vor dir sucht irgendwie passendes Kleingeld. Das dauert vielleicht so 30 Sekunden länger als geplant.
Und zack.
Und zack, genau. Wie ferngesteuert wandert deine Hand in die Tasche, du holst das Smartphone raus, entsperrst es und der Daumen fängt an zu wischen.
Völlig automatisch.
Richtig, ohne dass du auch nur eine einzige bewusste Entscheidung getroffen hast. Du bist einfach auf Autopilot, gefangen in diesem kurzen Moment der Leere, den wir sofort mit digitalen Reizen füllen müssen.
Ja.
Schön, dass du heute wieder bei unserem Deep Dive dabei bist. Wir nehmen uns heute genau diesen neurologischen Reflex vor. Wir schauen auf diese unsichtbare Leine unserer digitalen Abhängigkeit.
Hallo zusammen. Dieser Moment an der Kasse ist tatsächlich der perfekte Einstieg für unser heutiges Thema. Es geht um diese unbewussten Schleifen, in denen wir feststecken. Aber wir nähern uns dem heute aus einer Richtung, die du vielleicht nicht erwartest.
Nämlich durch die Linse der Kunst.
Ganz genau. Und wir haben dafür ein echt außergewöhnliches Quellenpaket auf dem Tisch liegen, das uns zwingt, unsere eigenen Gewohnheiten mal sehr kritisch zu hinterfragen.
Was Sie hier vorliegen haben, sind drei sehr unterschiedliche, aber stark verknüpfte Momente. Erstens haben wir die hochauflösende Fotografie eines brandaktuellen Kunstwerks. Zweitens ein extrem detailliertes Analysedokument, das dieses Bild wirklich Szene für Szene seziert. Und drittens noch theoretische Leitfäden zur systematischen Bildanalyse.
Und unser Ziel für diesen Tauchgang heute ist es, diese oft so trocken wirkende Theorie der Kunstbetrachtung mal richtig in die Praxis umzusetzen.
Ja, Theorie lebendig machen quasi.
Richtig. Wir wollen gemeinsam entschlüsseln, wie eine Gruppe junger Menschen dieses sehr beklemmende Gefühl der Smartphone-Sucht visuell eingefangen hat. Und ganz nebenbei schauen wir uns an, was eigentlich das Handwerkszeug ist, um Kunst systematisch zu lesen.
Weil oft steht man ja vor einem Bild und hat nur so ein vages Gefühl, ne?
Absolut. Und wir wollen heute zeigen, wie man dieses Gefühl mit Fakten und Struktur untermauern kann.
Okay, lass uns das mal entpacken.
Gerne.
Wenn man an so eine systematische Bildanalyse herangeht, quasi wie bei der Spurensicherung an einem Tatort, fängt man am besten mit den harten Fakten an. Das Werk, über das wir sprechen, trägt den Titel Connection Lost.
Ein sehr passender Titel.
Auf jeden Fall. Und jetzt kommt das eigentlich Erstaunliche. Wir sprechen hier nicht von einer hippen Ausstellung in einer New Yorker Galerie oder dem Werk eines etablierten Künstlers. Das hier ist eine Gemeinschaftsarbeit von 7 Schülerinnen und Schülern.
Wow.
Ja, ein Kunstleistungskurs der Q1 am Silverberg-Gymnasium in Bedburg. Entstanden ist das Ganze zwischen November 2025 und Februar 2026.
Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn man sich allein die Dimensionen und die Materialität von diesem Werk ansieht, versteht man sofort, warum das im Raum eine so enorme Präsenz hat. Es misst 160 mal 121 Zentimeter im Hochformat.
Das ist größer als viele Fenster.
Eben. Und es sprengt die Grenzen dessen, was wir als klassische Malerei bezeichnen würden, wirklich völlig. Die Basis ist zwar Acryl auf Leinwand, aber die Schüler haben diese flache, zweidimensionale Ebene massiv durchbrochen.
Oh ja, da ragen echte schwarze Kabel physisch aus dem Bild heraus.
Genau, echte Kabel. Und oben links ist ein echtes, zerkratztes, altes Smartphone direkt auf die Leinwand montiert. Eingefasst wird das gesamte Szenario von einem reliefartigen, pechschwarzen Rahmen aus Bauschaum.
Das ist also so eine Art hybride Form aus Malerei, Objektkunst und Installation.
Richtig, es ist nicht nur ein Bild, es ist ein Objekt im Raum.
Und dazu kommt ein Detail, das die Interaktion mit dem Bild auf ein ganz anderes Level hebt. In diese Leinwand sind echte rote LED-Lämpchen integriert, die man per Knopfdruck aufleuchten lassen kann.
Krass, oder?
Absolut. Und wenn wir uns nun den zweiten Schritt der Theorie ansehen, also den subjektiven Eindruck, dann erzeugt genau diese Kombination eine sehr spezifische Wirkung. Das Bild wirkt auf den allerersten Blick extrem dicht, wuchtig und düster.
Es ist im Grunde ein Wimmelbild.
Ja, ein Wimmelbild, das dich als Betrachter zwischen purer Faszination für die vielen Details und echter Beklemmung hin und her reißt.
Und dieser Kontrast zwischen Faszination und Unbehagen ist ganz klar beabsichtigt. Die roten LEDs spielen da psychologisch eine tragende Rolle. Stell dir vor, du stehst vor einem ohnehin schon düsteren Gemälde und es fängt plötzlich an, dich aus verschiedenen Ecken rot anzublinken.
Das erzeugt direkt Stress.
Genau, einen spürbaren Alarmzustand. Es signalisiert Kontrolle, Überwachung und eine latente, aber sehr greifbare Bedrohung. Es zwingt dich als Betrachter, sofort in Habachtstellung zu gehen.
Dann gehen wir mal in die rein deskriptive Ebene über. Wir schauen uns den äußeren Aufbau an. Der Rahmen funktioniert im Grunde wie eine visuelle Falle.
Wie meinst du das genau?
Naja, durch diesen wuchtigen Bauschaumrahmen und das Hochformat wirkt das gesamte Kunstwerk wie ein gigantisches Smartphone. Wir blicken hier buchstäblich auf eine Benutzeroberfläche, aber eben eine aus unseren schlimmsten Albträumen.
Ach so, ja, richtig. Der äußere Rand imitiert die klassische Nutzeroberfläche eines Handys, um uns direkt in unsere Gewohnheiten reinzuziehen. Oben am Rand sehen wir eine fiktive Statusleiste, die diese albtraumhafte Stimmung sofort zementiert.
Da stehen ja völlig irre Daten.
Genau. Da steht als Uhrzeit 25.67 Uhr und als Datum Freitag, der 36. Februar. Das ist auf den ersten Blick einfach surreal. Aber bei genauerer Betrachtung ist es eine sehr präzise Beobachtung.
Weil man beim Doomscrolling die Zeit vergisst.
Exakt. Wenn du in diesem endlosen Scrolling gefangen bist, verliert Zeit völlig ihre lineare Bedeutung. Ob es 14 Uhr nachmittags oder 3 Uhr nachts ist, in diesem digitalen Tunnel spielt das keine Rolle mehr. Es könnte genauso gut 25 Uhr sein.
Stimmt. Und daneben ist noch diese extreme Akkuanzeige von -12%, aber da kommen wir später noch im Detail drauf zu sprechen. Das ist nämlich ein ganz spannender Punkt.
Oh ja, das heben wir uns für den Schluss auf.
Okay, also unter dieser absurden Statusleiste reihen sich dann die Logos auf, die viele von uns täglich in ihren Bann ziehen. ChatGPT, Snapchat, TikTok, Photoshop, X und interessanterweise auch das Logo der eigenen Schule.
Da fließt die Lebensrealität der Schüler direkt mit ein.
Ganz genau. Und am unteren Rand haben wir dann die klassische Navigationsleiste, die unser Daumen blind bedienen kann. Das Haussymbol für den Homefeed, die Lupe, das Reel-Icon, die Einkaufstasche und schließlich das Profilbild des Kurses.
Dass Sie diesen vertrauten Rahmen gewählt haben, ist ein echt cleverer erzählerischer Kniff.
Warum genau?
Weil er uns in unserer eigenen Komfortzone abholt. Wir kennen diese Umgebung, wir wischen uns täglich durch genau diese Architektur. Aber anstatt uns den gewohnten, polierten und algorithmisch auf uns zugeschnittenen Feed zu präsentieren, reißt das Bild diese Oberfläche auf.
Es zeigt uns die hässliche Wahrheit dahinter.
Richtig. Es zwingt uns, in die Eingeweide dieser Maschine zu blicken. Der vertraute Bildschirm wird quasi zu einem Abgrund.
Lass uns genau in diesen Abgrund schauen. Was sich da im Zentrum des Bildes abspielt, ist eine fantastische, fast schon groteske Szenerie, die wie eine komplexe Allegorie unserer Abhängigkeit funktioniert. Auf der Mittelsenkrechten thront ein riesiger Fledermauswolf.
Ein was?
Ein Fledermauswolf. Alles dominierend. Aus seinem Körper wachsen diese echten schwarzen Kabel, die wir vorhin erwähnt haben, und verteilen sich wie ein parasitäres Netzwerk über die gesamte Leinwand.
Ah, okay. Die Quellenanalyse liefert uns hier eine sehr schlüssige Deutung dazu. Dieses Wesen im Zentrum verkörpert die absolute Machtstruktur. Er ist der personifizierte Algorithmus, die Unterdrückung durch die Architektur von Social Media.
Der unsichtbare Architekt.
Genau, er hält die Fäden oder in diesem Fall die Kabel in der Hand. Und er operiert nicht isoliert. Um ihn herum schwirren sogenannte Kamerafliegen. Das sind insektenähnliche Wesen, die anstelle eines Kopfes eine Kameralinse haben. Und genau auf diesen Linsen sitzen die blinkenden roten LEDs.
Das greift ja ein Phänomen auf, das wahrscheinlich jeder von uns kennt. Dieses unangenehme Gefühl des gläsernen Nutzers.
Das ständige Mitlauschen.
Ja.
Du unterhältst dich mit einem Freund über, sagen wir, eine bestimmte Kaffeemaschine. Und 10 Minuten später bekommst du exakt dafür Werbung ausgespielt. Man hat das ständige, paranoide Gefühl, das Handy hört mit oder beobachtet einen.
Und diese Fliegen machen diese unsichtbare Überwachung greifbar und physisch. Aber das Bild fokussiert sich nicht nur auf die Unterdrücker, sondern vor allem auf die Opfer dieses Systems. Schauen wir uns mal die Figuren an, die den Identitätsverlust darstellen. Da ist auf der linken Seite eine Meerjungfrau.
Normalerweise ein Symbol für Schönheit und Verführung.
Normalerweise, ja. Aber ihr hat sie kein Gesicht mehr. Ihr Kopf ist nur noch eine flache, hautfarbene Fläche. Dafür hält sie ein echtes Handy in der Hand.
Das ist eine verdammt treffende Metapher für den Verlust des Selbst und das Untergehen in der Massenanonymität. Wer bin ich eigentlich noch, wenn mein Gesicht, meine Identität komplett hinter dem Bildschirm verschwindet und ich nur noch ein Konsument von Inhalten bin.
Man wird förmlich aufgesaugt.
Noch deutlicher wird diese Selbstzerstörung auf der rechten Seite des Bildes. Dort finden wir ein Schwan-Rehwesen. Es hat Flügel, aber die Federn bestehen aus echten Spiegelscherben, die in die Leinwand eingearbeitet sind. Zudem trägt es eine Kette aus Blüten, die bluten.
Spiegelscherben und blutende Blumen, das ist schon eine extrem harte Symbolik für Schüler.
Absolut. Und was hier faszinierend ist, die Analyse verbindet das messerscharf mit dem Schmerz des Perfektionismus. Der Schwan steht für Eleganz, der Spiegel für Eitelkeit, aber eben auch für Selbstreflexion.
Und weil die Spiegel zersplittert sind?
Zeigt das den Versuch, einem unerreichbaren, digital gefilterten Ideal zu entsprechen. Es ist eine zersplitterte Selbstwahrnehmung, die im wahrsten Sinne des Wortes Wunden hinterlässt. Leid für Schönheit. Ein Weg, den auf diesen Plattformen heute unzählige Nutzer gehen, oft mit massiven Folgen für ihre psychische Gesundheit.
Es wird in der Bildsprache sogar noch dunkler. Da ist ein Wesen, das stark an einen Zentauren erinnert. Aber anstelle eines massiven Pferdekörpers sehen wir die zierlichen Beine eines Rehs. Und dieses Wesen ist gefesselt.
Das steht laut der Analyse für die wachsende Gewalttoleranz und den Missbrauch, den wir vor allem in anonymen Kommentarspalten erleben.
Man ist der Aggression dort einfach wehrlos ausgeliefert.
Genau.
Dann ist da noch ein stacheliges grünes Monster mit weit aufgerissenem Maul, das direkt mit den schwarzen Kabeln des Algorithmus verbunden ist. Das ist die pure Personifizierung der Sucht und des gesellschaftlichen Drucks, ständig erreichbar zu sein.
Das emotional vielleicht tragischste Element finden wir aber unten links. Ein Pfau-Schlagenwesen. Es ist komplett blind. Es streckt eine leere Hand nach vorne aus, als würde es nach etwas greifen. Aber aus dieser Hand ragen nur durchtrennte Kabel.
Das ist wirklich bedrückend.
Ja, und gleichzeitig sieht man in seinen majestätischen Pfauenfedern kleine Social-Media-Herzen.
Ein unglaublich deprimierendes Bild. Der Pfau, der sein Rad schlägt, um Aufmerksamkeit zu generieren. Er giert nach diesen billigen Dopaminkicks, nach den Likes und der Bestätigung. Aber er ist völlig blind für die echte Welt um ihn herum.
Er greift buchstäblich ins Nichts.
Ein radikaler Realitätsverlust.
Wenn wir diese ganze Szenerie kunsthistorisch einordnen, müssen wir den Blick weit zurückwerfen. Nämlich ins 16. Jahrhundert zu Pieter Bruegel dem Älteren.
Der mit den Wimmelbildern?
Genau der. Der war berühmt für Gemälde wie die niederländischen Sprichwörter, wo er die menschlichen Schwächen seiner Zeit schonungslos offenlegte. Die Schüler haben hier im Grunde ein modernes, moralisches Wimmelbild erschaffen. Eine Landschaft der Silicon Valley-Sprichwörter, könnte man sagen.
Das ist ein toller Vergleich.
Sie vereinen die überladene Tradition der Renaissance mit den Mitteln des Surrealismus und der Objektkunst unserer Zeit. Jede Figur auf dieser Leinwand trägt eine sehr spezifische, moderne, menschliche Schwäche.
Das bringt uns zu der Frage nach dem handwerklichen Wie. Wie schafft es dieses Bild rein formal, so eine erdrückende, fast schon klaustrophobische Stimmung aufzubauen?
Da kommen unsere theoretischen Leitfäden zur Bildanalyse ins Spiel.
Unter anderem von diesem Schweizer Kunsthistoriker Georg Schmidt. Der hat Kriterien aufgestellt, um zu prüfen, wie naturalistisch ein Bild ist. Das nennt man in der Theorie den Ikonizitätsgrad. Man fragt sich also, wie sehr versucht das Bild, mir vorzugaukeln, es sei ein Fenster in die echte Welt?
Richtig. Und wenn wir diese Kriterien hier anwenden, sehen wir einen mittleren Ikonizitätsgrad.
Was bedeutet das in der Praxis?
Die Raumillusion wird zwar durch Überschneidungen und Tiefenstapelung angedeutet, besonders durch dieses furchteinflößende, aufgerissene Loch in der Bildmitte, aus dem eine Hand ragt, aber es gibt bewusst keine konsequente Zentralperspektive.
Das Auge findet also keinen festen Punkt.
Genau. Der Raum entsteht eher additiv, fast wie bei einer Collage. Es gibt keinen festen Fluchtpunkt, an dem man sich festhalten kann.
Das spiegelt ja auch das Gefühl wider, wenn man durch einen Feed scrollt. Da gibt es auch keinen logischen Raum, sondern nur eine endlose Aneinanderreihung von Inhalten.
Ganz genau. Und auch bei der Anatomie spielen die Schüler bewusst mit unserer Wahrnehmung und brechen die Naturgesetze. Ein Reh mit Schwannenhals ist anatomisch natürlich unmöglich.
Und dazu kommt die Verfremdung der Stofflichkeit. Du hast auf der einen Seite echte, kalte, harte Spiegelscherben und Plastikkabel und direkt daneben expressiv gemaltes Fell oder Haut.
Das verwirrt das Gehirn, weil es nicht entscheiden kann, auf welcher Realitätsebene es sich gerade bewegt. Und diese Verwirrung wird durch eines der stärksten Werkzeuge der Gestaltung noch verstärkt.
Die Farbe.
Exakt. Wobei das eigentlich kontraintuitiv ist.
Inwiefern?
Wenn wir an Social Media, an App-Icons und Benachrichtigungen denken, denken wir an knallige, bunte, leuchtende Farben, die psychologisch darauf optimiert sind, unsere Aufmerksamkeit zu binden.
Stimmt, alles blinkt und leuchtet.
Dieses Bild macht aber das exakte Gegenteil. Die Farbanlage ist, wie die formale Analyse es nennt, tonwertbestimmt. Es dominieren Schwarz, Grau, ein kränkliches Dunkelgrün und ein sehr gedämpfter, bräunlich-rosafarbener Hintergrund. Es wirkt schmutzig und trüb.
Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Sie zeigen uns nicht die glänzende Fassade von Instagram, sondern die ölverschmierte, dunkle Maschinerie dahinter.
Eine sehr treffende Beschreibung.
Und genau durch diese trübe, fast schon monochrome Dunkelheit entfalten diese blinkenden roten LEDs erst ihre brachiale Wirkung. Wir haben hier einen extremen Komplementärkontrast.
Den Grün-Rot-Kontrast.
Ja, das dunkle, dreckige Grün des Monsters und der Umgebung steht dem grellen, künstlichen Rot der Warnlampen gegenüber. Das brennt dir diese Warnsignale förmlich ins Auge. Es lässt dir keine Ruhe, du kannst dem roten Licht nicht entkommen.
Um diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema vollständig zu verstehen, müssen wir uns den gesellschaftlichen Kontext ansehen, aus dem heraus dieses Werk entstanden ist.
Kunst existiert ja selten im luftleeren Raum.
Richtig. Der konkrete Auslöser am Silberberg-Gymnasium war eine schulpolitische Entscheidung im Januar 2026. Die Schulleitung führte sogenannte Handytaschen ein.
Das heißt, die Smartphones der Schüler wurden während der Unterrichtszeit physisch weggesperrt.
Genau, dem Zugriff komplett entzogen.
Wenn man das hört, ist der erste Gedanke ja oft, okay, klassische Teenager-Rebellion. Die Schule nimmt uns die Handys weg, also malen wir ein wütendes Bild gegen das System.
Aber das ist ja genau nicht passiert.
Eben, das ist keine plumpe Kritik nach dem Motto, gebt uns unsere Freiheit zurück. Die Reife dieser Reflexion ist wirklich bemerkenswert. Sie haben stattdessen den Spiegel umgedreht und eine extrem tiefgründige Selbstreflexion über die kollektive digitale Abhängigkeit ihrer eigenen Generation geschaffen. Sie geben offen zu, ja, wir stecken in diesem Sumpf.
Und sie haben das Werk rezeptionsästhetisch extrem klug in ihren eigenen Schulalltag integriert.
Rezeptionsästhetik, also wie das Werk mit dem Ort und dem Publikum interagiert.
Genau. Das Bild hängt nicht versteckt in irgendeinem Kunstraum. Es wurde ganz bewusst direkt gegenüber dem Lehrereingang platziert. Und im Vorfeld wurden im Gebäude irritierende Teaser-Plakate aufgehängt, die Neugier weckten, ohne zu viel zu verraten.
Cleveres Marketing.
Ja. Und wenn man nun an diesem gewaltigen Rahmen vorbeigeht, wird man durch die Knöpfe und die LEDs zur physischen Interaktion gezwungen. Man wird aus dem schulischen Alltagstrott gerissen und muss sich diesen Warnsignalen stellen.
Da möchte ich dich, der du uns gerade zuhörst, ganz direkt fragen, welches dieser Wesen bist du eigentlich, wenn du an der Supermarktkasse stehst, das Handy zückst und in den Algorithmus abtauchst?
Eine sehr gute Frage.
Bist du in diesem Moment die gesichtslose Meerjungfrau, die ihre eigene Identität ablegt, um in der Masse unterzugehen? Bist du das Schwanreh, das sich beim Vergleichen mit anderen an seinem eigenen Perfektionismus verletzt? Oder bist du vielleicht die blinde Pfauschlange, die leeren Likes hinterherjagt, sich groß macht, aber eigentlich nur ins Nichts greift?
Es sind genau diese unbequemen Fragen, die den wahren Wert dieses Kunstwerks ausmachen. Es ist unglaublich bereichernd zu sehen, wie uns das analytische Werkzeug dabei hilft, hinter die Kulissen der Kunst zu blicken, aber eben gleichzeitig auch hinter die Kulissen unserer eigenen, oft so unreflektierten Alltagsgewohnheiten.
Dem kann ich nur zustimmen. Es ist, als hätten uns diese Schüler für einen Moment eine spezielle Brille aufgesetzt, mit der wir unsere eigenen, eigentlich unsichtbaren Fesseln ganz real vor uns sehen können.
Das bringt mich zu einem letzten, neuen Gedanken, den wir aus den Quellen ziehen können und den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte.
Ah, jetzt kommt die Akkuanzeige.
Richtig. Als wir vorhin über die Benutzeroberfläche und die Statusleiste des Bildes gesprochen haben, haben wir dieses Detail ja aufgespart. Neben der surrealen Uhrzeit und dem Datum gibt es dort diese Akkuanzeige. Und die steht auf -12%.
-12%.
Genau. Wir alle wissen aus dem Alltag, wenn ein technisches Gerät bei 0% ankommt, ist Schluss. Es schaltet sich ab, fertig. Aber die Schüler haben sich bewusst für einen negativen Wert entschieden.
Was bedeutet ein negativer Akkustand für uns Menschen?
Genau das ist die Frage. Wenn die Technologie uns durch ihre Suchtmechanismen zwingt, permanent unter Null zu operieren, von wem oder was leihen wir uns dann diese Energie?
Puh, das ist ein harter Gedanke.
Pumpen wir vielleicht die Lebensenergie unseres physischen Körpers ab, unsere Erholungsphasen, unseren Schlaf, unsere Fähigkeit, echte Beziehungen zu führen. Alles nur, um unseren digitalen Avatar in dieser endlosen Wimmelbildschleife am Leben zu erhalten. Ein Minusakku in der echten Welt bedeutet, man läuft auf einem Kredit. Man verbraucht Ressourcen, die man eigentlich nicht hat.
Und einen Kredit muss man irgendwann zurückzahlen.
Exakt. Und die Zinsen für unsere psychische und physische Gesundheit könnten verheerend hoch sein. Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal dieses ungewusste, fast schon magnetische Bedürfnis verspürst, dein Smartphone an der Kasse zu entsperren. Operierst du noch im Plus oder bist du schon im Minus?
Das ist ein wirklich starkes Bild zum Schluss. Ein negativer Akkustand auf Kosten unseres echten Lebens. Vielen Dank, dass du uns heute auf diesem intensiven Tauchgang durch die Welt der Kunst und Psychologie begleitet hast. Wir hoffen, du konntest ein paar wertvolle Aha-Momente mitnehmen, sowohl über die Analyse von Bildern als auch über dich selbst. Mach's gut, bleib kritisch, beobachte deine Gewohnheiten und wir hören uns beim nächsten Mal.